sagen soll und dass du uns offene Herzen dafür gibst. Mhm. Amen.
Amen. Ja, liebe, wie rede ich euch heute an? Jungen und älteren Freunde. Es ist ja mal ganz unterschiedlich. Und ich möchte damit beginnen. Die wenigsten von euch wissen sicher, dass Jesus der Erfinder der Second-Hand-Läden ist. Oder wusste das jemand? Und zwar ist das so. Es gab einen Pfarrer mal, so im Anfang letzten Jahrhunderts, das war der Friedrich Bodelschwing. Und der Friedrich Bodelschwing, der gründete eine große diakonische Einrichtung. Da hat er sich besonders um behinderte Menschen gekümmert, hatte wirklich ein Herz dafür. Vier seiner Kinder sind in kurzer Zeit nacheinander gestorben. Ganz furchtbarer Eingriff in eine Familie durch so einen Husten, den man damals noch nicht behandeln konnte. Und dann war er völlig zerbrochen erst und hat sich gefragt, was ist meine Verantwortung? Und Gott hat ihm Hunderte und Tausende später von Kindern sozusagen zugeführt, denen er helfen konnte. Und dieser Friedrich Bodelschwing, der hat sowas eben erfunden wie den Second-Hand-Laden. Der hat Sachen dann, um die diakonische Arbeit zu unterstützen, konnte man Sachen bringen, die man nimmer gebraucht hat. Und dann hat man diese wieder weitergegeben oder Leuten gegeben, die bedürftig waren, oder es eben weiterverkauft, sodass man von dem Erlös irgendwas anderes unterstützen konnte. Und er nannte diese Sache die Brockensammlung. Ich weiß nicht, ob das schon mal einer gehört hat. Die Brockensammlung. Also Brocken, das kennen wir so im Fränkischen, das kann ein Wort für alles Mögliche sein. Also was übrig ist und was man doch noch brauchen kann. Und ich sage das deswegen, weil unsere Geschichte, um die es heute geht in der Bibel, die Geschichte, die wahrscheinlich alle kennen, da kommt dieses genau vor, wie diesen Brocken. Da bleibt nämlich auch was übrig. Und von dem übrig gebliebenen, das wird nicht einfach weggeschmissen, wie es heute so üblich ist, sondern es wird auch wieder weitergegeben an Leute, die es vielleicht am Dach drauf dann brauchen konnten. Ich lese euch im Johannesevangelium im 6. Kapitel die Geschichte von der Speisung der 5000. Jeder kennt wahrscheinlich diese Geschichte, aber ich lerne immer mehr. Die bekannten Geschichten der Bibel, wenn man genau reinschaut, sie lehren einen immer wieder was Neues in überraschender Weise. Danach fuhr Jesus weg über das Meer von Galiläa oder von Tiberias und es zog ihm eine große Volksmenge nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg, setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, und er sprach zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot ist nicht genug unter sie, dass jeder von ihnen nur ein wenig nehme. Da sprach ihm einer seiner Jünger an, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das schon unter so viele? Jesus aber sprach: Macht, dass sich die Leute hier lagern. Es war viel Gras an dem Ort, da lagerten sich die Männer an Zahl bei 5000. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, dass nichts umkomme. Da kommt das Wort vor. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken voll, die übrig geblieben waren von denen, die gespeist worden sind. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und da Jesus nun merkte, dass sie kommen wollten und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er abermals auf den Berg, er selbst allein. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, dass du uns die Herzen und die Ohren öffnest, damit wir hören können, wie Jünger hören, dass wir offen sind für dein Reden und das Wirken deines guten Heiligen Geistes mitten unter uns. Amen. Ja, eine spannende Geschichte, wie ich finde. Und sie hat einige Nebenzüge, die fallen einem gleich gar nicht auf, und einige ganz direkte Bezüge, die so richtig hineinsprechen in unser Leben. Kurz vor dem Passa, so geht es hier los. Das Passafest war ja das größte Fest der Juden, das wirklich jeder Jude, jeder fromme Jude heute noch genauso begeht wie vor 2000 Jahren. Unsere Jüngste ist zurzeit ein Jahr in Israel. Während wir hier in der Kirche sitzen, sitzt sie wahrscheinlich wieder am See Genezareth und lässt die Füße da reinhängen oder irgendwas sonst. Sie sind in ganz Israel unterwegs. Und es ist spannend von ihr immer zu hören, weil das bringt mich den ganzen Geschichten viel mehr noch nahe. Ich muss mir das natürlich auch selber noch anschauen. Das Passafest war auch dadurch gekennzeichnet. Man ging natürlich zum Tempel nach Jerusalem. Und im Tempel in Jerusalem gab es ja ganz hinten so einen abgedunkelten Raum. Das war das Allerheiligste, war ein schwerer Vorhang davor. Nur einmal im Jahr ist der Priester beim großen Versöhnungstag in diesen Raum hineingegangen, in diese verdunkelte Kammer. Da stand die Bundeslade drin mit den Gebotstafeln, mit den beiden Engeln obendrauf. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, gab es doch diesen Sturm und diese Verdunkelung des Himmels, so wie gestern beim Gewitter, als wir jenseits der Rhön waren, da hatten wir gedacht, die Welt geht unter. Und dann zerriss der Vorhang und es war das Zeichen dafür, Gott wohnt nicht mehr sozusagen, ist nicht mehr in besonderer Weise nur in dem Tempel gegenwärtig, wo ihn Israel immer wieder in besonderer Weise auch verehrt hat, sondern er geht, im Bilde gesprochen, heraus aus dem Tempel, hinein in die Welt. Der Tempel wird ja auch dann zerstört, 30 Jahre später, 70 nach Christus von den Römern, Israel verstreut in alle Welt. Aber Jesus geht auch in alle Welt mit der frohen Botschaft, die er bringt. Und das, dieser kleine Nebenzug so in der Geschichte hat mir das nochmal deutlich gemacht. Da, wo Jesus ist, ist die Nähe Gottes. Denn da, wo Jesus war, während diese Geschichte wir von ihm hören, das war wirklich das entlegenste Kaff in ganz Israel. Da hätten wir jetzt die Nähe Gottes nicht erwartet. Aber wo Jesus ist, ist Gott in besonderer Weise gegenwärtig. Das haben die Leute wohl auch gespürt, die zu ihm kamen. Die Tausenden, wie auch an anderer Stelle, wie zum Beispiel bei der Bergpredigt, wo die einfach kamen und waren in einer ganz besonderen Weise angesprochen von dem, was er da erzählt hat. Galiläa um den See Genezareth war eben damals, wie gesagt, das letzte Kaff. Einige Leute sagten auch im Blick auf Jesus, na, er kam ja aus der Gegend dort, was soll denn von dort Gutes kommen? Also der Messias kann da sicher nicht herkommen, den erwarten wir jetzt aus einer ganz anderen Richtung, mehr aus so hochherrschaftlichen Häusern. Aber so ist es eben nicht. In dem unscheinbaren Geschehen, der Geburt zum Beispiel in Bethlehem, auch ein verlassener kleiner Ort dort in Israel, da kommt der Retter der Welt, der Heiland, der Messias. Wo er ist, da ist Gott uns nah. Und er sagt ja zu uns, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und alle Tage, das Wort, das heißt für mich Alltag. Also in unserem Alltag. Wenn wir jetzt Geschichten gehört haben aus dem Leben, die ihr erlebt habt, dann heißt es ja, Gott hat mit euch in eurem Alltag gehandelt. Im Urlaub, in Krankheitserfahrungen, manchmal in ganz tiefen Erfahrungen. Wir hatten das auch in unserer Ehe und Familie, dass man Krankheitserfahrungen erlebt, wo man vielleicht dem Tod manchmal näher ist wie dem Leben und trotzdem eine tiefe Erfahrung der Nähe und Geborgenheit in Gott macht, weil man im Letzten weiß, unser Leben ist der Weg zum ewigen Zuhause und wir werden niemals aus seiner Hand fallen. Das spürt man manchmal dann sogar erst an den ganz tiefen Erfahrungen unseres Lebens. Wo er ist, wo Jesus ist, ist Gott uns nah. Und nun kommt diese Sache, dass die miteinander verhandeln und reden und es wird nun ganz praktisch. Die Frage ist nämlich, wie kriegen wir die Leute satt, die da beieinander sind? Und die Frage ist, da hob Jesus seine Augen auf und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam und sprach zu Philippus, wo kaufen wir Brot, dass diese essen? Ich möchte uns mal etwas in diese Geschichte mit hineinnehmen und euch fragen, ich sage mal einfach euch jetzt heute, damit wir nicht da unterscheiden müssen, wer zu wem du und sie sagt. Und ich bin ja eh meistens der Ältere, also kann ich immer das Du anbieten. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt in der Geschichte mit drin sind, und wir sind jetzt der Philippus einfach mal in dieser Geschichte. Der Johannes beschreibt es sehr schön, wie Jesus die einzelnen Jünger anspricht. Die Frage an uns, wo kaufen wir Brot? Was würdet ihr antworten? Hat einer einen Vorschlag? Also wir sind mit dabei in der Geschichte. Jesus fragt uns, was machen wir jetzt? Wo kaufen wir Brot? Was setzt da bei uns ein? Ja, wenn sich jemand traut, sag's mal ruhig. Beim Aldi, gut. Ja, genau. Also Aldi war noch nicht, aber Bäcker ist gut. Ja, Bäcker gab es sich auch. Ja, nur hatten die natürlich mehr so familienmäßig, die Bäcker, also nicht so die Backfabrik und so, wo man gleich ordentlich viel bekommt. Aber ihr habt schon recht, man denkt nach, wo gibt's denn das in größerer Menge? Und da fängt ja bei uns so was ganz Normales mit unserem Verstand an. Einer meiner Jungs, der ist in der Logistik, die überlegen immer gleich, wie bekommen wir die Ware von A nach B, möglichst schnell, möglichst preiswert, mit den zur Verfügung stehenden logistischen Möglichkeiten, Flugzeug, Auto, Transporter, was wir halt haben. Also merkt ihr, unser menschliches Hirn fängt an zu überlegen. Und es ist zunächst ganz normal und auch nichts Unanständiges. Wo kaufen wir Brot? So fragt uns Jesus jetzt in dieser Geschichte. Und die Jünger sagen tatsächlich, das ist jetzt nicht einfach, diese Menge, aber und dann kommt noch diese Geschichte, 200 Denare, also immerhin, das ist für einen so ein Dreivierteljahr der Verdienst, ein Dreivierteljahresverdienst. Aber selbst das, wenn wir hätten, reicht es auch noch für jeden, höchstens für ein bisschen. Also man überlegt wirklich, und das ist ja auch gut und richtig, dass Gott uns unseren Verstand gegeben hat, dass wir überlegen. Jesus stellt hier keine Fangfrage. Er will auch nicht irgendwen bloßstellen oder für dumm halten und sagen, also wisst ihr denn nicht, wie das richtig geht und habt ihr denn so wenig Erfahrung in eurem Leben, sondern es ist so ein Stück geistliche Pädagogik, nenne ich es mal, die er gebraucht, nämlich er sagt damit uns und zeigt uns damit, es geht nicht so sehr um unsere menschlichen Möglichkeiten, sondern dass wir auf ihn als unseren Herrn schauen, vertrauen und fragen, wie geht das? Also die Frage ist ja wirklich, wie geht das? Denn zunächst ist da der Mangel, kein Brot und die Möglichkeiten, da ist irgendwo vielleicht welches, das man dafür zur Verfügung stellen kann. Was hilft da jetzt der Glaube? Ist es nicht wirklich so, dass wir praktisch handeln und reagieren müssen? Natürlich dürfen wir praktisch handeln und reagieren. Wenn wir zum Unfall kommen, dann ist es nicht unanständig, den Notarzt zu rufen und den Rettungswagen und all diese Dinge. Aber im Grunde unseres Herzens ist es der Ruf, immer mit den Fragen, die Jesus uns stellt, uns zu lehren, dass wir mit diesen Fragen zu ihm kommen. Und das ist ja der Punkt, wo wir auch oft unsere Schwäche eingestehen müssen und sagen, Jesus, wir wissen das nicht. Wir sind gern bereit, uns zu engagieren. Man kann natürlich auch gleich vordergründig sagen, ich habe keine Ahnung oder null Bock oder so. Das ist nicht gemeint, sondern wir wissen es nicht, aber du weißt es, du hast Möglichkeiten. Deine Möglichkeiten übersteigen unsere Möglichkeiten weit. Wenn wir im Intellekt stehen bleiben, sind wir nämlich letztlich sehr arm. Es gibt ganz kluge Leute in unserer Welt. Ich nenne mal zum Beispiel so einen Richard Dawkins, der beweisen will, dass Gott nicht ist und so weiter. Das ist alles ziemlich unsinnig, weil das haben wir schon vor 100 Jahren gelernt, dass es nicht die Aufgabe der Naturwissenschaft ist, Gott zu widerlegen oder zu beweisen. Das ist nicht die Aufgabe, wie gesagt, der exakten Naturwissenschaft. Das ist mehr so ein ideologisches Kämpfertum. Also kluge Leute gibt's, aber in ihrer Klugheit schließen sie sich eigentlich aus von der Quelle des Lebens, von der Möglichkeit zu fragen, was ist denn über meine Klugheit hinaus noch möglich, über meinen Intellekt und Verstand. Wir denken manchmal wie der Philippus. Der Philippus sagt, wie soll das gehen, dass alle Leute satt werden? Ich bitte euch einmal in einem zweiten Schritt, eure Lebensgeschichte anzuschauen, da wo ihr jetzt und heute steht. Und euch zu fragen, wie soll es gehen, dass? Also zum Beispiel, einer hat mit gesundheitlichen Dingen zu kämpfen. Und es ist vielleicht sogar gesundheitlich eine aussichtslose Sache. Konkret darin jetzt Hilfe zu erwarten. Vielleicht muss man mit was leben, was einem da auferlegt ist, und wir empfinden es so und wir fragen uns dann, wie soll es gehen, dass ich zum Beispiel wieder gesund werde. Es gibt fromme Eltern, deren Kinder gehen oft einen ganz anderen Weg, wie sie es gerne hätten und wie sie auch erzogen haben. Und die Gefahr ist, dass wir sagen, dass sie sich fragen natürlich, wie soll es gehen, dass unsere Kinder den Weg im Glauben finden. Wenn sie jünger sind, kann man sie auf eine Freizeit schicken. Wir kennen das auch. Wir hatten auch so ein bisschen rebellischen Sohn bei unseren Kindern. Und da haben wir so in jungen Jahren ihn noch abgeordnet und haben gesagt, du gehst jetzt mal auf eine Freizeit nach Bad Gandersheim, da kriegst du ordentlich was mit. Und der hatte so immer einen Dickkopf. Und er hat gesagt, boah, da gehe ich nicht hin, wenn das die Eltern sagen. Aber nachdem er immer ein Weitgereister war, hat er gesagt, das finde ich doch ganz interessant jetzt. Und da geht mir was durch die Lappen und er ist hin und hat da so ein richtiges Bekehrungserlebnis gehabt, wie er heimkam. Ich habe dann zu ihm immer gesagt, die Bekehrung muss erst in die Hände und Füße auch noch fahren, wenn wir in sein Zimmer kamen, da war Chaos. Aber immerhin, es begann was Neues. Es sind vielleicht Dinge in eurem Leben, wo ihr euch fragt, so ganz praktischer Natur, wie soll es gehen, dass ich den Arbeitsplatz finde, der wirklich zu mir passt? Wie soll es gehen, dass ich klarkomme mit meinen Finanzen? Wir hatten kürzlich zwei Abende mit einem Mitarbeiter von einem christlichen Werk. Die kümmern sich besonders um die Frage, wie können wir Christen mit unserem Besitz und unseren Finanzen richtig umgehen? Also nicht so nur Anlageberatung, wie legen wir es gut an, dass wir viel Zinsen bekommen, sondern was ist unsere Verantwortung vor Gott? Und all diese weiterführenden Erfahrungen, auch in der biblischen Wahrheit, die sind uns ja manchmal nicht gleich vor Augen, sondern die Frage erst. Manche haben wirklich die Frage an diese Welt, in der wir leben, fürs große Ganze und sagen, wie soll es gehen, dass Frieden auf Erden wird? Ist doch Wahnsinn, was los ist. Wir leben doch hier wie auf einer Insel. Weltweit ist ja wirklich ein Chaos, Bürgerkrieg, Leid, Elend, wenn wir uns Syrien anschauen, viele Länder in Afrika und vieles mehr. Es gibt Betroffenheiten in unserem Leben, über die wollen wir vielleicht nicht reden oder haben noch nie mit jemand geredet. Wo wir uns fragen, wie soll das gehen, dass ich mit irgendeinem Suchtverhalten, mit irgendeiner Angst umgehe, dass sich das verändert. Ich bin da so festgelegt drauf. Vielleicht könnt ihr das mal so kurz so in der Stille für euch so fragen und bewegen. Was ist eure ganz persönliche, konkrete Frage? Wie soll denn, wie der Philippus fragt, wie soll denn das gehen, dass die Leute satt werden? Setzt das mal ein, was bei euch die Sache ist. Wie soll es gehen, dass mein persönliches Problem, meine persönliche Frage, die ich jetzt habe, sich verändert, was neu wird, Gott eingreift. Ja, vielleicht habt ihr da einen ganz konkreten Punkt. Jesus sagt jedenfalls allen Philippusen unter uns das, was im Vers 9 hier zu lesen ist. Es ist ein Knabe hier, so sagt zunächst einmal einer der Jünger, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das unter so viele? Gerstenbrote war das so das einfachste Brot, das, wenn man gegessen hat, es hat mir so gekratzt hier im Hals, ne? Das ist ziemlich grob ist, wenn man auf dem Mähdrescher schon war oder so, mit Gerste, das juckt auch so, das ist nicht so angenehmes Getreide fürs Brotbacken. Weizen ist da angenehmer oder Roggen. Und Jesus sagt damit, schau auf mich. Ich brauche nur etwas ganz Geringes, um etwas ganz Großes draus zu machen. In unserer Geschichte, 5 Gerstenbrote und ein paar Fische genügen, um die Menge satt zu machen. Das heißt doch, wenn wir die geringen Dinge unseres Lebens ihm bringen, ihm in die Hände geben, dann kann er ganz vieles damit verändern und anders machen. Ich musste an eins unserer Lieder denken, das wir immer bei Ernte Dankfest gerne singen. Da heißt es, es geht durch unsere Hände und kommt doch her von Gott. Also wenn wir uns dessen bewusst werden, was wir sind und haben, es kommt her von Gott, es geht durch unsere Hände. Aber wenn wir es ihm übergeben, dass er es segnet, dass er es verändert und vermehrt, da kann sich ganz gewaltig was in eurer Lebensgeschichte verändern. Schau auf mich, ich brauche nur das, was du hast, und es reicht oft für ein Wunder, für ein Zeichen, für etwas ganz Großartiges. Vertraue mir, verzweifle nicht vor unlösbaren Aufgaben, bringe das Geringe, was du in deinem Leben hast, zu mir und ich mache etwas Großes daraus. Es gab mal einen berühmten China-Missionar, im vorletzten Jahrhundert war das schon, bis ins letzte Jahrhundert hinein, und der, Hudson Taylor hieß der, der sagte mal zu seinen Leuten, er hat über 1000 Missionare da, es wurden nach China ausgesandt durch ihn. Er sagte zu seinen Leuten, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Also nicht unser großer Glaube schafft dann große Werke, sondern unser Glaube, dass Gott in der Situation, in der wir stecken und manchmal ganz unten sind, was bewegt und bewirkt und verwandelt, das ist das, was er für uns tun will. Und er kann dann etwas Großes draus machen. Ich musste an die zwei alten Frauen denken, auf den Hebriden. Das waren so eine Inselgruppe da bei Schottland. Und die zwei alten Frauen, die konnten wahrscheinlich gar nicht mehr richtig sehen und richtig gehen, aber sie haben sich gefragt, was können wir tun fürs Reich Gottes? Also die konnten keine große Evangelisation ausrichten, die konnten nicht pro Christ anleiern, die konnten nicht riesen Werbung drucken oder irgendwas. Sie haben gesagt, was können wir machen? Wir können beten. Und sie beteten dort für einen Aufbruch, für eine Erweckung. Erweckung ist so, wie wenn ihr morgen in die Schule, in die Arbeitsplätze kommt, in eure Nachbarschaftsverhältnisse kommt. Und ich stelle mir vor, früher, ich wäre ins Lehrerzimmer reingegangen und der Kollege aus der Biologie, mit dem ich immer etwas im Clinch war, hätte zu mir gesagt, Mensch, ich habe was erlebt, mir ist Jesus begegnet, kennst du auch Jesus? Und ich hätte gesagt, ja, lass mal erzählen, wie war das gewesen? Also Erweckung ist, wenn Menschen wirklich fragen, ein ganz starkes Erlebnis haben mit der Nähe Gottes. Und auf dieser Insel war es dann so gewesen, dass sowas wirklich auf und ausgebrochen ist, richtig. Da war dann in Schottland einer, das war so ein Spötter, ne, so ein atheistisch veranlagter Mensch, der hatte gesagt, so ein Blödsinn, das muss ich mir mal anschauen. Fuhr da rüber mit dem Kahn und als er auf die Insel ausgestiegen ist und da hingetreten ist, ist er auf den Boden gefallen und hat Gott angebetet. Er hat gemerkt, dass so eine Kraft da, der Nähe Gottes, dem kann man sich nicht entziehen. Das hat ihn richtig eben auf die Knie gezogen, erkennen lassen, wer Gott für ihn ist. Ich will damit sagen einfach, da waren zwei einfache Leute, die haben das ganz wenige Geringe, was sie hatten, die betenden Hände, was kann man damit bewegen in der Welt, vor Gott gebracht und er hat Gewaltiges draus gemacht. In unserer Geschichte geht es weiter, dass alle satt werden. Sie werden erst gelagert auf dem Gras dort, das etwas bequemer ist, eingeteilt in Gruppen, es wird ausgeteilt. Die Speisen vermehren sich in wunderbarer Weise. Vielleicht haben die das gar nicht gemerkt, weil die haben ja das Wunder nicht gesehen. Es hat ja nur jeder gesehen, dass er was kriegt. Und das Wunder kam erst hinterher ihnen vor Augen. Aber Gott segnet es. Jesus hat darüber gebetet, hat es verteilt, auch so wie in den anderen Evangelien berichtet wird. Und dann werden die Brocken eingesammelt, damit nichts umkommt. Das ist jetzt nicht das eigentliche Thema, aber ich musste bei diesem Wort, auf das nichts umkomme, nachdenken. Das ist ja so ein geflügeltes Wort. Es gibt die Generation derer, die Nachkriegszeit erlebt haben, die gibt es noch ganz gut, die den Krieg noch richtig erlebt haben, werden weniger. Und die haben heute es oft noch so, merke ich bei älteren Gemeindegliedern, dass sie sagen, auch wenn Brot alt ist, wir essen das, damit nichts umkommt. Und das ist schon erschreckend in der Zeit und Welt, in der wir heute leben. Ich las in diesen Tagen eine Zahl, jährlich werden 500.000 Tonnen Brot in Deutschland weggeschmissen. Das kann man nicht glauben. 500.000 Tonnen, 20% dessen, was gebacken wird. Warum? Weil jeder 5 vor 6 zum Bäcker geht und muss alles noch auf der Theke haben. Der Bäcker könnte auch sagen, ich hab noch ein Gestriges, das ist noch in Ordnung. Und wir können sagen, das ist in Ordnung, wir sind zufrieden damit. Aber bevor man einen Kunden verliert, ist es einfacher, einfach das Brot zu entsorgen. Furchtbares Wort. Also wenn man Lebensmittel wegschmeißt, das ist eine gute Entwicklung. Und auch das ist in dieser Geschichte drin, der Umgang mit den uns anvertrauten Gaben, dem, was Gott uns gibt. Die Brockensammlung heißt ja letztlich, also Second Hand, mit Essen oder Tafel heute oder was wir machen. Es hat auch noch anderen vielleicht am Tag drauf gedient zur Ernährung. Der Umgang mit Essen, Kleidung kann uns als Christen nicht egal sein und wir haben auch dafür eine Verantwortung. Und nun geht unsere Geschichte langsam zu Ende. Die Leute, und es hätte ja ein tolles Happy End sein können, die Leute sagen sich, das ist es, was wir brauchen. Ich meine, Brot war damals noch was anderes wie heute. Das war wirklich Lebensmittel, Mittel zum Leben. Wenn man kein Brot mehr hatte, hat man gehungert. Das wissen eben manche Ältere noch. Und Jesus, der das Brot bringt, das ist doch unser Mann. Den wollen wir behalten. Den brauchen wir für immer. Und deswegen hat man ihn gleich angeboten, ihn zum König zu machen. Also König jetzt Bild für jemand, der hier was Bedeutsames ist. Es gab so eine ähnliche Geschichte bei den Aposteln mal, als Paulus unterwegs war, da haben sie jemand geheilt und die Leute haben gesagt, ah, die Götter sind zu uns gekommen und haben den rumgetragen und haben gesagt, das ist unser Mann, den brauchen wir. Und dahinter steckt doch etwas, was wir ganz gut kennen. Jesus aber lässt sich nicht vereinnahmen. Es heißt hier, er entzieht sich der Menge und geht wieder auf diesen Berg, er allein, um Gott nahe zu sein. Er hätte sich sonnen können in dem Ruhm, der dort gewesen ist. Er lässt sich aber von niemandem ergreifen und dort zum Brotkönig machen. Sein Auftrag ist kein vordergründiger. Alle werden bei mir immer satt, sondern ein ewiger. Bei mir gibt es das Leben in der Fülle. Und es gibt ja das Wort, ich bin das Brot des Lebens. Wer mir zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nicht dürsten. Das ist auch eine Hinwendung und Hinleitung natürlich direkt auch zum Abendmahl, wo wir das sehen und schmecken und erfahren dürfen. Zeichenhaft noch und doch schon als Vorzeichen für das Reich Gottes. Jesus, der nicht in diese Welt kommt, damit wir nur satt werden. Das will er auch. Und dafür hat er diese Welt eingerichtet, Gott, unser Schöpfer, dass ein jeder könnte satt sein könnte. Das wissen die Leute, die damit zu tun haben, mit Ernährung, mit der Berechnung der Ackerflächen und sonst was. Es würde für jeden reichen. Auch das ist gut und wichtig, aber es wäre nur ein Ziel des Leibes, das Ziel für die Seele, dass wir satt werden, dass wir Geborgenheit erleben, dass wir bei Gott sind, nicht aus seiner Hand fallen. Es geht nicht nur um unser irdisches Glück, es geht letztlich um den Himmel. Es geht nicht darum, dass unsere menschlichen Wünsche nur erfüllt werden, so sehr wir sie auch Gott bringen dürfen, sondern dass wir Gottes Plan ausführen in unserem Leben. Wo wir Jesus instrumentalisieren, entweicht er uns. Wo wir ihn nur im Gebet brauchen, wo wir Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, Reichtum und Wohlstand wollen, wir sprechen dann vom Wohlstandsevangelium, da entzieht er sich uns und geht weg. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen wollten und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er abermals auf den Berg, er selbst allein. Sein Auftrag und seine Botschaft findet sich eben nochmal in dem Vers ein Stück weiter, wo es noch weiter ausgeführt wird, was es eigentlich mit dem Brot und der Ernährung zu tun hat. Er sagt, ich bin das lebendige Brot vom Himmel herniedergekommen. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Wer diese Gemeinschaft mit ihm aufnimmt, in Beziehung mit ihm tritt, wird leben in Ewigkeit, wird niemals aus seiner Hand fallen. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Der Welt, das sind wir alle, auch heute hier am Lobpreisgottesdienst in Schweinfurt, der alle Tage bei uns ist bis an der Weltende, ist auch heute bei uns morgen, wenn wir in diese Woche reingehen. Und er will das Geringe oft, was wir ihm geben und bringen können, zu einer großen Sache machen, wenn wir es ihm in die Hände geben. Es können sogar unsere Verluste sein, unsere Niederlagen, unsere Schwächen, oft was weniger als Geringes. Er macht immer was Großes draus. Das ist die große Chance unseres Lebens. Amen. Und ich danke dir, Vater im Himmel, für deine Treue, für dein Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist, dass wir zu dir kommen, mit dir reden, leben und rechnen dürfen. Diese ganze Woche, die vor uns liegt, willst du uns begegnen und uns erleben lassen, dass das Wenige, das wir dir oft bringen dürfen, zum Großen und Vielen wird, dass du uns reich beschenkst und uns das Leben gibst, das sich wirklich lohnt. Amen.